Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau, und mein heutiger Gast ist der Rauchhorst. Hallöchen!
Hallo!
Magst du nochmal für alle, die dich noch nicht in meinem Podcast gehört haben sollten, ein paar Worte über dich verlieren? Bist du, was machst du so und woher könnte man dich denn im wunderschönen Internet kennen?
Also ich bin Rochus Wolf. In meinem hauptberuflichen Dings arbeite ich in einer Digitalagentur und mache ganz viel Text und bin nebenberuflich als Filmkritiker unterwegs mit Schwerpunkt hauptsächlich Kinder- und Jugendfilm, aber einem großen Herz für zum einen Action und Horror und zum anderen aber auch die große weite Welt des Kinos generell. Und man kennt mich wahrscheinlich am ehesten über das Kinderfilmblog, wo es auch einen kleinen Podcast gibt, im Moment leider relativ selten, aber genau, im Kinderfilmblog tauchen halt regelmäßig Filmkritiken, vor allem zu Kinderfilmen von mir auf, auch wenn die ausführlich dann oft auf anderer Stelle publiziert sind. Und ab und zu versuche ich mir größere Gedanken über das Thema Kinderfilm zu machen, über Themen, über Probleme und so weiter und so fort.
Mhm. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannender Blog. So, ich lese ihn auch immer sehr, sehr gerne und halte mich da soweit auf den Laufenden. Solltet ihr auf jeden Fall reinschauen, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet, lohnt sich auf jeden Fall. Und genau, wir beide hatten ja schon ein paar Mal das Vergnügen hier in diesem Podcast. Hat nochmal nachgeguckt. Also das erste Mal warst du ja hier zu Gast gewesen vor mittlerweile 3 Jahren, nämlich zu Mein Nachbar Totoro. Und das letzte Mal hatten wir das Vergnügen dann vor 2 Jahren etwa. Da haben wir über 10 Dinge, die ich an dir hasse, gesprochen. Auch ein schönes Thema.
Oh ja.
Oh ja. Und dieser Film hat ein bisschen das heutige Thema dann so veranlasst, über den wir heute reden werden. Von daher schließt sich da auch ein bisschen die Klammer. Und genau, damit leiten wir auch direkt rüber zum eigentlichen Thema dieser Folge. Und zwar reden wir passend zum 25. Geburtstag des Filmes über A Knight's Tale. Ich benutze jetzt mal den englischen Titel, weil der deutsche Titel Ritter aus Leidenschaft, das gibt es irgendwie nicht so richtig wieder. Deswegen, ich glaube, die meisten kennen ihn eher unter dem englischen Titel. Und das Ganze ist eine US-amerikanische Abenteuerkomödie mit Anleihen des Historienfilms. Und Premiere hatte der Film in den USA am 11. Mai 2001 und in Deutschland ein paar Monate später am 6. September 2001. Regie führte Brian Helgeland. Ich muss zugeben, ich kannte den Namen vorher nicht so richtig. Das Einzige, was ich von ihm bewusst wahrgenommen hatte, war der Robin Hood-Film mit Russell Crowe. Da war er nämlich der Drehbuchautor. Aber ansonsten so Regiearbeiten und sowas kannte ich sonst gar nichts von ihm. Und bei Letterboxd hat der Film nach aktuellem Stand eine Wertung von 3,6 von 5 Sternen, was schon ganz gut ist. Und damit kommen wir auch schon direkt zum Vorverständnis. Was war denn eigentlich so dein erster Berührungspunkt mit diesem Film gewesen?
Ich habe auch da wieder mein Gehirn zermartert und muss auch da wieder gestehen, so wie beim letzten Film auch schon, dass ich es nicht wirklich genau weiß. Mhm. Ich hatte zuerst gedacht, ich habe den bestimmt in England gesehen, als ich dort für ein Jahr studiert habe, und habe dann aufs Datum geguckt und gedacht, nee, das kann es wohl nicht gewesen sein. Mhm. Also habe ich den irgendwann gesehen. Und ich weiß es nicht wann. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, im Kino gesehen zu haben, sondern es muss irgendwann dann in den Jahren danach gewesen sein. Mhm. Aber ganz genau weiß ich es tatsächlich auch nicht mehr.
Kein Problem, ist bei mir genauso. Ich habe vorhin auch festgestellt, so, und ich kann das zeitlich überhaupt nicht mehr verorten. Also es muss ja, also ich versuche ja immer dann so Letterboxd zu rekrutieren im Sinn von, dass ich schaue, okay, habe ich es irgendwann irgendwie gelockt und habe dann festgestellt, das muss definitiv vor 2014 gewesen sein. Ich habe den auch, ehrlich gesagt, seitdem nicht nochmal gesehen. Also ich erinnere mich, ich habe den als Teenagerin, also nach dieser 10 Dinge, die ich an die Hasse-Phase, habe ich den relativ viel im Fernsehen gesehen. Also vermutlich so ProSieben, okay. Kabel 1 oder sonst irgendwo, auf welchen Kanälen das immer lief. Also irgendwo, ich vermute mal, das muss bei mir so 9., 10. Klasse gewesen sein, roundabout. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht mehr. Also es war auf jeden Fall in der Zeit, wo ich noch in Ostholstein gewohnt habe. Das weiß ich noch. Also quasi so meine Gymnasialphase in irgendeiner Form. Mhm. Aber mehr oder noch konkreter kann ich es nicht verorten. Aber anyway, das tut ja dem Ganzen keinen Abbruch. Genau, damit leiten wir auch dann weiter direkt dann zum Film. Du darfst jetzt einmal den Inhalt kurz zusammenfassen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Und an dieser Stelle natürlich vorweg, wir spoilern das Ganze gnadenlos. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, macht den Podcast-Kurs aus, guckt den Film und dann kommt ihr einfach wieder.
Das wäre auch jetzt absolut meine allererste Warnung gewesen, weil es geht gar nicht primär darum, dass man irgendwas von der Handlung erzählt. Mhm. Dass man die Handlung verrät, weil ich glaube, die ist dann so überraschend auch nicht unbedingt. Aber die Art und Weise, wie er gemacht ist. Und wenn man wirklich noch gar nichts von diesem Film weiß, dann würde ich jetzt sagen, wirklich ausmachen, Film gucken, bevor man irgendwas anderes tut. Mhm. Und dass wir beide nicht genau wissen, wann wir den Film gesehen haben, passt eigentlich auch ganz gut dazu, dass man nicht so ganz genau weiß, wann der Film spielt.
Gute Überleitung.
Zum einen aus Gründen, die genau die filmimmanent sind, zum anderen aber auch, weil selbst Brian Helgeland das nicht so ganz klar weiß. Also weil im Kommentar von der DVD bzw. von der Blu-ray sagt er irgendwie, der Film spielt im Jahr 1370.
Mhm. Plus minus.
In irgendeinem Interview hat er aber gesagt 1372. Beides ist natürlich totaler Quatsch, stimmt aber tatsächlich in vielerlei Hinsicht ungefähr. Also wir reden hier über die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, so muss man das mal irgendwie sagen. Es ist, genau wie du schon gesagt hast, im Grunde ein Historienfilm, der mit einem toten Ritter beginnt. Und zwar liegt Sir Ector tot unterm Baum. Also aus dem Kontext hat man den Eindruck, er wollte irgendwie sich erleichtern und das ist irgendwie, hat zwar irgendwie noch geklappt, aber er ist dabei verstorben. Und seine Knappen oder Gehilfen, William, Roland und Watt, müssen jetzt entscheiden, was zu tun ist, weil Sir Ector hat im Turnier teilgenommen und der letzte Lanzenkampf auf dem Pferd steht noch aus. Da muss er nur nicht vom Pferd fallen, dann hätte er gewonnen. Das ist aber mit einem toten Ritter irgendwie schwierig zu machen. Mhm. Also entscheidet sich William, gespielt vom wunderbaren Heath Ledger, schlägt vor, er könne doch anstelle von Sir Ector die Rüstung anziehen, den Helm aufsetzen, auf das Pferd steigen. Habe schließlich das immer mit ihm geübt zusammen. Und das machen sie dann auch so. Und tatsächlich siegt er, also er ist nicht besonders erfolgreich. Also er wird so hart getroffen, dass er den Helm danach erstmal nicht mehr absetzen kann, weil der so verformt ist. Aber sie bekommen dann eben das Preisgeld und das bedeutet, dass sie für die nächsten Tage was zu essen haben. Schon an der Stelle ist dann klar, der Film spielt zwar vielleicht im 14. Jahrhundert, aber wir haben es hier nicht mit einer originalgetreuen Wiederaufnahme des Historienfilms zu tun, weil während die sich vorbereiten, umziehen, sieht man das Publikum, das also auf diesen letzten Kampf irgendwie wartet und das zu den Klängen von Queen We Will Rock You tut. Inklusive Klatschen, Gesänge, Tanz. Und das letzte Gitarrensolo wird von den Posaunen gespielt, die neben dem Fürsten dort aufgereiht sind. Das wird im Laufe des Films noch ein paar Mal passieren, dass die Musik, sagen wir mal, etwas anachronistisch daherkommt, aber das macht gar nichts. Genau, William, Roland, gespielt von Mark Eddy und Watt, gespielt vom wunderbaren Alan Tudyk, entschließen sich dann, beziehungsweise William überzeugt die beiden mehr oder minder mit der Kraft seines Charmes und Heath Ledger ist vorher und nachher nie wieder so charmant und gut aussehend gewesen wie in diesem Film, würde ich behaupten, dass sie das doch fortsetzen könnten. Und fortan entschließen sie sich, also gleich zum nächsten Turnier, zwei Wochen später in Rouen, hinzuwandern. Und William will sich dort als Sir Ulrich von Liechtenstein aus Gelderland ausgeben.
Der Name ist schon so geil.
Der Name allein ist schon so ganz großartig. Übrigens keine fiktive Figur. Es gab tatsächlich einen Ulrich von Liechtenstein, der allerdings eher als Minnesänger und so weiter bekannt ist. Insofern das schon. Auf dem Weg nach Rouen, also sie trainieren dann im Wald die verschiedenen Sachen, die er können muss. Also Schwertkampf, da ist er schon ganz gut drin. Aber den Umgang mit der Lanze, das Jousting, das will ihm am Anfang noch überhaupt nicht gelingen. Sie wandern dann nach Rouen. Treffen unterwegs einen mittel- und kleidungslosen Dichter, der, wie wir später erfahren, dann wegen Spielschulden, also seiner Klamotten entledigt wurde. Bei dem handelt es sich um Geoffrey Chaucer, gespielt von Paul Bettany. Und der schlägt ihn dann aber vor, dass wenn er mit ihnen mitgehen kann und sie ihm was zum Anziehen geben, dann könnte er ihnen halt die Adelspatente, also die Dokumente, die sie brauchen, um vorzuweisen, dass er wirklich adelig ist und überhaupt an diesem Turnier teilnehmen kann, die könnte er ihnen fälschen.
Was so einfach geht in der Zeit.
Genau, es ist halt so einfach. Gab halt nicht so viele Leute, die schreiben konnten. Ja. Mhm. Genau, dann kommen sie also nach Rouen und nehmen dann tatsächlich da an einem Turnier teil. Rouen ist dann als Ort deswegen wichtig, weil da im Grunde der Rest der Figuren vorgestellt wird. Es gibt eine Schmiedin, Kate, die hinzustößt, die sie deshalb benötigen, weil halt diese alte Rüstung kaputt geht, die William dann auch trägt. William trifft zufällig die wunderschöne Jocelyn, eine adlige junge Frau, die mit ihrer Zofe Christiana unterwegs ist. Die beiden gespielt von Shannon Sossamon und Berenice Bejot. Und vor allem taucht dann aber auch noch der Antagonist auf, ganz in Schwarz gekleidet am Anfang, Graf Ademar, gespielt von Rufus Sewell, heißt, spricht man es, glaube ich, aus.
Ja.
Genau, und Adema ist halt, genau, ist die Verkörperung von toxischer Männlichkeit und überhaupt unangenehmem Dasein. Also er macht sich über die alte Rüstung lustig, die William trägt. Es gibt eine rausgeschnittene Szene, wo er irgendwie sich über Arme lustig macht, versucht ihn später mal beim Tanz zu blamieren. Er ist furchtbar belehrend gegenüber Jocelyn und Christiana. Also der ist so richtig unangenehm als Typ und gleichzeitig ist aber halt, er ist ein total erfolgreicher Feldherr und auch beim Turnier, also beim Jousting vor allem mit der Lanze halt eigentlich ungeschlagen. Genau, die restliche Handlung geht eigentlich so alles. Es folgt dann ein Turnier auf das andere. Sie sind irgendwie in Rouen. Sie sind dann zwischendurch, glaube ich, auf einem anderen Turnier. Dann sieht man sie in Paris. Jocelyn ist aus irgendeinem Grund auch immer dabei. Man weiß gar nicht so genau, warum. Man weiß gar nicht so genau, wo sie herkommt. Also es ist offenbar eine adlige Familie, weil irgendwann taucht dann in einem Gespräch mal ein Verweis auf ihren Vater auf, aber ohne, dass besonders klar wird, was da los ist. Und genau, Adema ist bei den meisten Turnieren zunächst mal nicht dabei, weil er wiederum von Prinz Edward, dem schwarzen Prinzen, eben in den Krieg geschickt worden ist und da irgendwie die Armeen befehligen muss. Prinz Edward selbst spielt auch noch eine Rolle, weil der nämlich inkognito an Turnieren teilnimmt, weil ihm das Spaß macht. Aber immer dann, wenn er da auftritt und erkannt wird, dann gibt es Leute, also wenn die meisten Leute sich quasi aus dem Wettbewerb zurückziehen, weil das Risiko, ein Mitglied der königlichen Familie zu verletzen oder gar zu töten, natürlich viel zu groß ist. Außer William. Der ist der Meinung, wenn er hier auftaucht und an diesem Wettbewerb teilnehmen will, dann will er offenbar auch gegen die Gegner antreten und deswegen macht er das mit ihm mit.
Der wird ja wissen, was er tut quasi.
Der wird ja wissen, was er tut, genau. Das ist so. Und man merkt dann auch schon, dass Edward das offenbar gar nicht so ganz verkehrt findet. Gibt's ein paar schöne Szenen und so weiter dazu. Beim Turnier in Paris geht es dann so, dass die Beziehung zwischen Jocelyn und William, da geht es dann so ein bisschen um die Wurst. Also will sie nicht. Sie verlangt dann von ihm als Liebesbeweis, dass er das Turnier verlieren soll. Das macht er dann so bis zur Hälfte des Turniers, macht er einfach gar nichts weiter. Und dann überbringt aber die Zofe die Nachricht, okay, also wenn er sie wirklich liebt, dann jetzt solle er doch bitte noch gewinnen. Das macht er dann natürlich auch. Und dann geht's dann noch zum World Championship in London. Das heißt, das quasi das Finale der Turniere. Das ist natürlich totaler Quatsch. Völlig historischer Quatsch, aber sehr lustig. Und dort kommt es quasi aber auch zum Finale zwischen Adema, der inzwischen wieder zurückgekehrt ist, und William, und zwar in doppelter Hinsicht, denn William stammt ursprünglich aus London. William Thatcher, sein Vater ist eben ein Thatcher, also ein Dachdecker, der Strohdächer deckt. Den sucht er im Armenviertel auf, der ist inzwischen erblindet. Bei diesem Besuch wird er von Adema beobachtet. Der verpetzt ihn dann quasi bei der Obrigkeit, sodass er im Grunde vor seinem letzten Turnierantritt gegen Adema, also quasi vor dem Finalspiel, wenn man so will, festgenommen wird und im Kerker landet und dann in die, wie sagt man?
An den Pranger gestellt
wird. In den Pranger kommt. Ob das gut ausgehen kann, es gibt dann natürlich noch reichlich Pathos und eine sehr schöne Szene mit Prinz Edward. Und den verzweifelten Versuch von Adema, gegen diesen Helden, das aus dem Volk irgendwie doch noch zu gewinnen, weil der Adel eben, aber er kann nur noch versuchen zu betrügen. Mhm. Genau.
Jo. Dann ist der große Showdown.
Und dann gibt's ein wunderschönes Ende.
Yay, genau. Genau, dann sind wir alle jetzt wieder auf dem aktuellen Stand, so, dann haben wir quasi die komplette Handlung einmal abgefrühstückt. Wunderbar. Damit können wir dann auch direkt weiterleiten zur Trivia. So, was waren denn für dich so die spannendsten Fun Facts rund um diesen Film? Du darfst gerne mit deinen 3 Stück dann vorlegen und ich ergänze dann.
Also ich finde erstmal, genau, aus Sicht des literarisch interessierten Menschen ist es natürlich extrem lustig, dass Geoffrey Chaucer da als Figur tatsächlich auftaucht. Weit entfernt, glaube ich, von der realistischen Figur Chaucers. Also Helgeland hat irgendwie erzählt, dass er meinte, ja, in dem Jahr, welches auch immer jetzt, 1370 oder 72, gibt es wohl tatsächlich so ein halbes Jahr Lücke, wo man nicht genau weiß, was Chaucer gemacht hat. Was man aber weiß, ist, dass Chaucer mit der königlichen Familie irgendwie verbunden war und so weiter und so fort. Das heißt, es wäre völliger Unsinn, dass er den schwarzen Prinzen, der damals auch noch nicht schwarzer Prinz hieß, sondern nur Edward, dass er den nicht gekannt hätte. Mhm. Im Grunde ist das, dient ihm das, also Chaucer spielt da auch, sagen wir mal, als realistische Figur keine große Rolle, sondern wird im Grunde ja nur genutzt, um so ein paar In-Jokes irgendwie zu machen. Also zum einen bezieht sich der Titel des Films, A Knight's Tale, auf den ersten Text aus den Canterbury Tales, also dem vielleicht berühmtesten Werk von Chaucer, The Knight's Tale. Und in dem Film gibt es dann noch 2 Figuren, Simon the Summoner und Peter the Pardoner, das sind 2 sehr lustige Figuren, die eben versuchen, von Chaucer die Spielschulden einzutreiben. Und denen sagt er dann, ihr zwei werdet euch noch ärgern, dass ihr mich so schlecht behandelt habt, also weil die im Wesentlichen diejenigen sind, die seine Klamotten ihm abgenommen haben. Ich war für einen Tag nackt und ihr werdet für die Ewigkeit nackt sein. Und das sind tatsächlich zwei Figuren, die auch in einer Geschichte aus den Canterbury Tales auftauchen, also in der Geschichte The Summoner's Tale. Mhm. Und Helgeland erzählt auch in dem DVD-Kommentar, dass sie insbesondere bei Simon wohl darauf geachtet haben, dass irgendwie das Make-up und Frisur und so weiter so ungefähr dem entspricht, wie die Figur halt in den Canterbury Tales beschrieben wird. Mhm. Dann gibt's eine lustige Geschichte, für die ich eigentlich keine Quelle gefunden habe. Das steht bei IMDb drin, aber es ist eine so lustige Geschichte, dass man es eigentlich erzählen muss. Es gibt eine Szene in Rouen, als William das erste Mal Jocelyn getroffen hat und ihr einfach, er sitzt auf dem Pferd, weil er ja den adligen Ritter darstellen muss quasi, und sie ist eben zu Fuß unterwegs und er reitet ihr einfach hinterher, ohne zu gucken, wo sie hinläuft, und sie läuft aber in die Kathedrale von Rouen. Und die Schritte der Hufe auf dem Boden wurden offenbar mit Kokosnüssen gemacht.
Das ist schön.
Also so wie man es halt von Monty Python and the Holy Grail irgendwie kennt. Mhm. Nur, dass da natürlich keine Pferde waren, sondern nur die Kokosnüsse. Mhm. Aber fand ich eine sehr lustige Stelle.
Ach, ist das herrlich.
Genau. Und das dritte ist jetzt so ein sprachliches Ding. Alan Tudyk's What ist sehr ausdrucksstark, was irgendwie seine Körperlichkeit angeht, und hat das dringende Bedürfnis, sich also physisch durchzusetzen und möchte, also droht ganz viel anderen Leuten, hat aber überhaupt nicht die sprachliche Bandbreite, die Chaucer mitbringt. Also der ist auch so ein bisschen sein Gegenspieler, was das angeht. Und eines der Lieblingswörter, das er verwendet oder womit er droht, ist to fong, also I will fong you und so weiter. Und es ist nicht so ganz klar aus dem Kontext, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Und Helgeland und Bettany unterhalten sich auf dem DVD-Kommentar ein bisschen darüber, und Bettany insinuiert so ein bisschen, dass das ja gar kein richtiges Wort ist, sondern dass das offensichtlich ja eine andere sexualisierte Bedeutung haben würde. Mhm. Und Helgeland sagt aber, nee, das stimmt nicht. Das ist tatsächlich ein altes Wort, das treten, also to kick, bedeutet. Es haben sich natürlich Leute im Internet damit auseinandergesetzt und da geguckt und so weiter und so fort. Und das sieht so ein bisschen danach aus, nachdem was ich gefunden habe. Das ist ein mittelenglisches Wort, also ein altes englisches Wort gibt, fongen, das aber nicht treten eigentlich bedeutet, sondern nur jemanden attackieren, jemanden misshandeln. Mhm. Und für mich ist nicht ganz klar, ob Herr Glanz sich das nur ausgedacht hat oder ob er das tatsächlich kannte oder ob er das so vage im Hinterkopf hatte und sich dann dieses to kick irgendwie also ob das quasi da irgendwie eine Fehldings ist. Jedenfalls hat er tatsächlich diese Zweitbedeutung, die Bettany insinuiert, die hat er tatsächlich verteidigen müssen, also dass es das nicht ist, als der Film für Flugzeuge freigegeben wurde. Also wenn Sachen in Flugzeugen gezeigt werden, dann müssen die ja immer noch mal extra durchgecheckt werden. Hm. Also unter anderem darum, ob halt keine Flugzeugabstürze und sowas vorkommen, aber auch, dass halt keine Kraftausdrücke vorkommen, mhm, die vor allem amerikanische Ohren beleidigen könnten. Das heißt, er musste dann eben rechtfertigen, woher dieses to fong kommt und dass es nicht so eine sexuelle Bedeutung hat, sondern dass es eben to kick sei, und hat das offenbar aber dann auch durchbekommen, egal ob es nun stimmt oder nicht. Aber das fand ich ein hübsches Detail.
Ja, ach Mensch, das ist doch schön. Da habe ich jetzt auch wieder was Neues gelernt. Ja, ich habe tatsächlich noch ein paar andere Fun Facts noch gefunden, die ich sehr witzig fand. Unter anderem, was die Lanzen betrifft, das fand ich auch so witzig, die ja wirklich sehr spektakulär vor sich hin splittern noch und nöcher. Und so wie ich es verstanden habe, die traditionellen Lanzen würden das so nicht tun. Und dann dachten wir so, okay, damit wir diesen wunderschönen Effekt dann erzeugen, dass es schön splittert und dass es dramatisch aussieht, haben sie quasi diese Lanzen einfach im Vorfeld ausgehöhlt und mit ganz vielen trockenen Nudeln ausgestattet,
ja,
die aus der Ferne wie Holzsplitter aussehen. Es gibt ja diese schöne Szene, das, was du auch schon beschrieben hattest, wo William ja absichtlich ja verliert. Und dann sieht man diese schöne Montage, wie dann halt Ward, ja, Kate und Ronald da so stehen und die ganze Zeit immer so Splitter, Splitter und teilweise eine Teil der Lanze auf einmal da in den Arm kriegen. Und da kann man das vielleicht auch ein bisschen erkennen. Das ist auf jeden Fall sehr niedlich. Auch spannend fand ich dann halt, was die Stunts betrifft. Also kein einziger der Darsteller hatte bei den Turnierszenen seine eigenen Stunts gemacht. Also in dem Moment, wo dann das Scharnier eben runterging von der Rüstung, so war klar, okay, ab dem Moment übernimmt die Second Unit und macht dann alles Weitere dann auch. Und die haben das wirklich auch ernsthaft dann gedreht. Also es ist wirklich mit alles, was dann irgendwie an Unfällen und ähnlichem passiert, ist wirklich alles echt. Also selbst der eine Stuntmann von Heath Ledger ist sogar ohnmächtig geworden bei der einen Aktion. Wo du denkst so, hui, und das ist sogar im fertigen Film gelandet. Dachte ich auch so, okay. Und
ja,
Ja, also
ich glaube, das ist ganz am Anfang, ne? Das ist quasi die erste Szene, wo man überhaupt jemanden vom Pferd fallen sieht, ja.
Definitiv. Und was ich auch sehr schön fand, was so ein bisschen die Dynamik innerhalb des Hauptcasts auch irgendwie betrifft, da hat ja Helgeland ja irgendwie auch gemeint, so von wegen, er hat ja gegenüber dem Studio darauf bestanden, dass eben die SchauspielerInnen sich schon 2 Wochen vor Drehbeginn dann am Drehort dann treffen, damit sie schon mal das Drehbuch durchgehen und sich kennenlernen können und so. Und ja, kennengelernt haben sie sich, aber Drehbuch durchgehen haben sie nicht gemacht. Die haben die ganze Zeit Party gemacht noch und nicht, ja. Aber das hat sie natürlich ziemlich eng zusammengeschweißt. Und ich hatte neulich auch ein Interview gesehen mit Rufus Sewell, der auch irgendwie dann halt sehr wohlwollend auch bei den Filmen gesprochen hat. Und der auch irgendwie meinte so, die haben die ganze Zeit nur gesoffen irgendwie, aber sie hatten den Spaß ihres Lebens. Und weil die ja dann in Prag gedreht haben, so, also es ist irgendwie egal, wen ich da gehört habe, die waren immer alle sehr wohlwollend, was diese Produktion betrifft, auch wenn es teilweise echt anstrengend war. Ne, zum Beispiel auch hier Paul Bettany, der sich erstmal eine Kehlkopfentzündung eingefangen hat, weil er so viel schreien musste als Herold. Es hat auch nicht geholfen, dass er zum einen zu viel gearbeitet hat und zum anderen einfach Unmengen tschechisches Bier getrunken hat. Das hat es vielleicht verschlimmbessert. So. Aber er macht seinen Job sehr gut. Also er macht es irgendwie fantastisch. Von daher. Genau, aber damit kommen wir auch schon direkt weiter zu dem persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn zu dem Film? Ich erinnere mich ja noch, als wir ja dann vor 2 Jahren über 10 Dinge, die ich an die hasse, gesprochen haben. Und dann bei den Filmempfehlungen hatte ich, glaube ich, dann gedroppt mit A Knight's Tale und du dann sofort so, oh mein Gott, ich mag diesen Film total. Geht es dir jetzt nach dem Rewatch genauso oder wie ist so dein Eindruck jetzt?
Es geht mir sogar noch mal mehr so. Also ich hatte ihn jetzt tatsächlich eine ganze lange Weile nicht mehr gesehen und habe ihn mir jetzt noch mal intensiver natürlich angeguckt und noch mal ein bisschen was nachgelesen. Und ich finde ihn einfach total clever gemacht. Mhm. Und ich finde ihn auf so eine charmante Art und Weise witzig. Also er ist ja auch, also er hat auch ein paar kleine Probleme, da kommen wir sicher noch gleich drauf zu sprechen. Mhm. Aber er ist einfach total charmant mit seinen Figuren. Er geht extrem witzig eben mit dem historischen Kontext irgendwie um. Also er spielt damit, er macht das aber halt auf eine clevere Art und Weise, wo dann einfach völlig klar ist, okay, lasst uns das mal alles hier nicht so übermäßig ernst nehmen. Wir machen ja einfach einen Unterhaltungsfilm und das funktioniert halt total gut. Mhm. Und ich muss halt auch gestehen, dass ich für diese Art von romantischer Action-Komödie, das ist es ja im Grunde, genau, also da bin ich einfach, da habe ich ein sehr, sehr weiches Herz und genau, ich bin einfach total begeistert. Und plus ist es einfach so, man weiß das ja nicht, wenn man den, also quasi aus heutiger Perspektive denkt man sich, was für ein Film, was für ein Cast, ja, was für eine Kombination von Leuten. Und die waren praktisch alle zu dem Zeitpunkt noch weitgehend unbekannt. Mhm. Und das ist so ein Fall von einem Film, wo du denkst, okay, das Casting hat da einfach einen Haufen Leute zusammengeschmissen, die später richtig tolle Dinge noch getan haben. Also Heath Ledger hatte vorher, also an größeren Sachen, hatte nur 10 Things I Hate About You gemacht. Hm. Hatte natürlich schon andere Filme gedreht, aber das war quasi der erste, wo er so ein bisschen mehr Sichtbarkeit hatte. Und alles, was dann, womit er so richtig groß bekannt geworden ist, viel zu wenig natürlich, also ist er schon 2008 gestorben, also schon 7 Jahre später, kam er erst danach. Also das ist, und was, genau, da wird man dann gleich traurig, wenn man darüber denkt, was hätte der noch alles machen können, aber ja.
Das stimmt. Ja, ich erinnere mich sogar noch so, wie ich das mitgekommen habe, so wann er gestorben ist. Ich saß im Zug 2008 und so Richtung Lübeck, weil ich ja da mein Theaterpraktikum gemacht habe und dachte schon so, oh, fuck, der ist gestorben. So. Ja. Also es gibt ja manchmal so ikonische Momente, wo man denkt, so, du weißt ganz genau, wo du an dem Tag warst und ähnlichem. So. Ja. Und das ist halt einer dieser Momente, wo ich dachte so, ich weiß ganz genau, wann ich das gelesen habe. Also richtig bizarr. Ja, aber was den Film hier betrifft, also ich mag den auch. Das ist so ein gute Laune, Abenteuerfilm mit tollem Cast. Und was auch schon meintest mit diesen anachronistischen Elementen, das stört mich in diesem Film überhaupt nicht, weil das ganz klar aufzeigt so, hey, das darf man nicht alles so bierernst nehmen. Also das ist jetzt so kein knallharter Historienfilm, das ist von wegen so hier geht es nicht um Realismus. Das hat eher einfach so eine Stimmung, die erzeugt werden soll. Also das ist ja einfach dieses Feeling von so vom Sportevent, wie man es heutzutage trinkt und dass man dann das versucht mit moderner Musik und sowas aufzugreifen unter anderem. Das kommt total rüber, das nimmt man dem Film total ab so und dann drückt man vielleicht noch 2, 3 Augen mehr zu. Und ich habe aber jetzt gemerkt beim Rewatch, also wie gesagt, das letzte Mal, das ich gesehen habe, ist über 10 Jahre her, wenn nicht sogar noch mehr. Und also ich glaube, die größten Probleme, die ich hatte, war bei der Dynamik zwischen William und Jocelyn. Also insbesondere, wie William in seinen stressigen Momenten mit Jocelyn umgeht. Also wie er dann teilweise da richtig harsch ihr gegenüber wird, wo ich mir denke, sie kann doch nichts dafür, dass du gerade gestresst bist. Lass die arme Frau in Ruhe. Und da dachte ich auch so, oh, nee. Also ich weiß nicht, ob man das so heutzutage noch so machen würde. Vielleicht würde man das noch ein bisschen anders aufgreifen. Und Ja, was ich aber toll fand, eben Kate, also unsere Schmiedin, die ist die Beste. Also, die ist super, sie hätte ein bisschen mehr Szenen kriegen können, aber die Szene, die sie gekriegt hat, die macht sie super. Was mich emotional so eigentlich am meisten gepackt hat, war die Szene, wo die zusammen diesen Liebesbrief schreiben. Weil man da wirklich merkt, wo alle dann auf einmal so bei sich sind und auf einmal man von denen so eine emotionale Seite an denen sieht, wo ich denke so, oh, und so süß ist, wo Jocelyn dann eben diesen Brief dann liest, der quasi so ein Kollaborationsding geworden ist. Und Watt als Bote steht daneben und ist selbst so völlig ergriffen und so. Und dabei ist er eigentlich immer so der Hautrautyp dann so, aber da selbst ihn kriegt das auch. Und das finde ich schön. Also, es ist einfach ein Film, der Spaß macht. Sagen wir es mal so, um das mal zusammenzufassen.
Ja, finde ich auch.
Ne? Und, ja.
Aber das Frauenthema ist doch, lass uns da gleich mal drüber sprechen, weil ich finde das, also das ist tatsächlich auch so ein bisschen das, also nicht nur Frauen, sondern auch das Beziehungsthema oder die Art und Weise, das ist so ein bisschen das Einzige, wo ich echt auch ein bisschen mit hadere. Mhm. Also ich hadere wahrscheinlich etwas mehr als du, dass Kate nicht mehr auftaucht. Kate übrigens gespielt von Laura Fraser, hatte ich glaube ich vorhin nicht erwähnt, von der sie im DVD-Kommentar auch erzählen, okay, sie ist Schottin, kommt aus Schottland und dürfte wohl das erste Mal in einem Film irgendwie auch tatsächlich einfach Schottisch sprechen und war das überhaupt nicht gewohnt und fand das ganz großartig. Mhm. Und ich hatte tatsächlich die ganze Zeit das Gefühl, ich möchte mehr von ihr irgendwie sehen, weil sie hat so eine, also sie kriegt da so eine witzige Rolle, in dem, dass sie halt genau die Einzige ist, die quasi William, ohne dass er ihr schon Geld geben kann, halt diese Rüstung repariert. Und später, sie entwickelt im Alleingang Stahl, sagen wir es mal so. Mhm. Und macht ihm halt eine Stahlrüstung, so die halt viel leichter ist als die schweren Dinger, die anderen rumtragen. Und das ist so der Gag, mit dem sie dann irgendwie noch mitgezogen wird. Und sie ist dann ansonsten einfach immer irgendwie dabei. Und ich finde sie aber eigentlich als Figur, man kriegt halt so ein bisschen was mit. Also auch in der Szene, auf die du gerade hingewiesen hast, wo sie da gemeinsam diesen Liebesbrief schreiben, wird halt klar, sie ist Witwe. Ihr Mann war auch Schmied und ist halt gestorben. Und zwischendurch, und dann darf sie mal quasi noch so ein bisschen als Stimme der Vernunft irgendwie mitreden. Sie bringt William dann das Tanzen bei. Sie wird quasi nochmal als sprachlicher Sparringspartner reingeholt, wenn es darum geht, warum sind Frauen so? Also bei dieser Geschichte in Paris dann, wo William zuerst verlieren soll und dann auf einmal gewinnen und dann alle nur sagen, ich verstehe Frauen nicht. Und sie so, naja, so ein bisschen daneben steht. Das finde ich eigentlich total schade, weil ich da so ein bisschen, ich habe da dauernd das Gefühl, da wäre noch was drin. Mhm. Da wäre wenigstens noch ein bisschen mehr Tiefe und auch ein bisschen mehr Witz irgendwie noch möglich. Und das fehlte mir die ganze Zeit.
Ja, das verstehe ich. Es hat ein bisschen so dieses schlumpfine Prinzip von wegen, wir haben ja diese Truppe von Männern so und sie ist die Einzige, die da irgendwie noch mitmischen darf und so. Wo sie sich am Anfang ja auch noch so ein bisschen gegensträumen von wegen, du bist auch eine Frau und nutzen das ja auch so ein bisschen aus und so, dass sie ja als Schmiedin ja eben auch nicht so den besten Ruf weg hat, so einfach nur, weil sie eine Frau ist, obwohl sie ja handwerklich ja genauso gut ist wie die Kollegin, wenn nicht sogar noch besser. Und dass dann ein bisschen mit ihrem Stolz auch dann gespielt wird. Aber ich gebe dir da total recht. Also ich bin da total bei dir, dass ich sage, okay, sie hätte eigentlich ein bisschen mehr Szenen verdient, aber offenbar dachte man sich Anfang der 2000er das noch nicht so. Da waren die Dynamiken offenbar noch ein bisschen anders. Gut, ich weiß nicht, ob es heutzutage so viel besser wäre dann so, also ob man da mehr Frauen reinschreiben würde. Keine Ahnung, aber es ist ein Kind seiner Zeit so ein bisschen. Also.
Ja. Und die Szene, die du gerade meintest, genau, also es gibt da eben die eine Szene, wo er gegen Ademar, glaube ich, verliert.
Also entweder ist es das, wo er verliert oder wo klar ist, dass er dann nicht antritt, weil er
genau, er tritt gar nicht an und er kann gesagt quasi, wenn Ademar nicht da ist, dann kann ich gar nicht wirklich gewinnen, ja, und ist dann so und dann spricht sie ihn ja irgendwie an und versucht da ihn auch ein durchaus erotisch aufgeladenes Gespräch zu verwickeln und er pumpt sie nur zurück.
Ja.
Und sie sagt dann schließlich, you're just a silly boy with a horse and a stick. Mhm. Woraufhin dann von Watt der berühmte Satz kommt, hello, it's called a lance. Mhm.
Für den angeblich sehr viele Anläufe braucht. So bei eigentlich so die Zeile stand so im Drehbuch, glaube ich, gar nicht. Ich hatte irgendwie gelesen, dass er irgendwie so, ich glaube, bis zu 20 Anläufe irgendwie brauchte. So. Dann so irgendwie, weil er irgendwie meinte von mir so, ich habe irgendwas Cooles im Sinn, ich habe irgendwas im coolen Sinn, aber es zündete die ganze Zeit nicht. Und dann kam dieser Spruch von mir so, it's a lance, hello. Und in seiner Art und Weise so, aber der auch irgendwie super auch passte.
Ja.
Ja, nee, aber was dann halt William und Justin betrifft, so, das hatte ich mir auch irgendwie aufgeschrieben, so, das hat sehr viel so Teenager-Liebe-Vibes und so, wo ich denke so, ja, also die sind ja beide das erste Mal so richtig verliebt und so und ist so ein bisschen zu flirty alles und die mögen sich ja auch irgendwie so, aber gleichzeitig sind die da so ein bisschen kindisch unterwegs auch. Ich meine, es wird nicht so ganz gesagt, wie alt die sind in dem Moment, also wahrscheinlich Anfang 20, aber auch so mit diesem, so mit dem Liebesbeweis von wegen so, ja, wenn du mich wirklich liebst, dann sollst du verlieren und so. Und er dann auch schon so super krankig ist von wegen so, ja, ich hasse sie jetzt gerade dafür, aber ich mach's trotzdem und nee, nee, nee. Und dann sie dann umschwenkt von wegen so, oh, er liebt mich wirklich, okay, jetzt muss er doch gewinnen. Und alle stehen daneben und denken so, was machst du da? Und das nur wegen der Frau. Also, ich meine, gut, wir alle kennen das, glaube ich, auch aus unserer Teenagerphase, wenn wir irgendwie verliebt waren, dann macht man halt so blöde Sachen auch.
Ja.
Und ja, aber da dachte ich auch zwischenzeitlich so, boah, die benehmen sich da jünger, als sie eigentlich sein sollten. Also das, vielleicht ist das irgendwie der Grund, warum man das als Teenager noch nicht so wahrnimmt, aber wenn man als erwachsene Person, also ich meine, ich werde jetzt dieses Jahr 40, da guckt man vielleicht noch ein bisschen anders auf solche Geschichten, wo ich denke so, boah, das könnte es auch einfacher haben. Aber naja, dann würde für den Film sonst nicht funktionieren wahrscheinlich.
Ja, das habe ich mich gefragt, weil ich weiß nicht so ganz genau, wie notwendig das an der Stelle dramaturgisch quasi ist. Da bin ich mir nicht so richtig sicher. Also Helgeland, nochmal in dem DVD-Kommentar sagt er irgendwie, das wäre quasi in der Sache, die er aus einem Handbuch für die Minne irgendwie gezogen habe. Aha. Da habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, ob das irgendwie stimmt oder Quatsch ist. Also aber so die, dass wohl die Erwartung vom anderen, dass er als Liebesbeweis etwas tun müsse, was halt gegen seinen eigenen Charakter steht.
Aha.
So, total Teenager-mäßig. Also, ne, das sind genau, so wie du es jetzt gesagt hast, das sind halt genau die Dinge, wo man sagen würde, das ist total albern.
Mhm. Ja.
Was ich mir aber auch noch überlegt habe, ist, ob das quasi in dem Kontext mit allen Beschränkungen quasi Sinn ergibt, dass es halt eine Frage tatsächlich der Geschlechterrollen insofern ist, dass man sagt, okay, oder dass man sich vorstellen könnte, okay, die Frauen haben ansonsten in diesem ganzen Turnier gewesen, spielen die ja keine Rolle, außer als Zuschauerin.
Oder Trophy Wife.
Oder Trophy Wife, genau. Mhm. Also was sie ja für Ademar werden soll im Grunde.
Mhm.
Und dass der einzige Weg für sie quasi ist, um also Relevanz zu bekommen in diesem ganzen Kontext, halt der ist, dass sie halt von ihm darüber eine gewisse Erwartung äußert, wie er sich schlägt.
Mhm.
Und weil das Gewinn nicht so das Problem zu sein scheint, muss es halt quasi das Verlieren sein.
Mhm.
Und es bringt natürlich, genau, also diese Gag-Szene, und die ist tatsächlich sehr, sehr lustig, die du beschrieben hast, wo die quasi immer von den Lanzensplittern überschüttet werden, macht das natürlich dann auch wieder möglich.
Mhm.
Aber gleichzeitig, genau, ist das, also das Hauptproblem, das ich auch damit habe, ist, dass die beiden bis kurz vor Schluss, wenn nicht bis ganz zum Schluss, nicht zu so einer irgendwie in Anführungszeichen erwachsenen Art des Umgangs miteinander finden.
Das stimmt natürlich. Also das sind wirklich wenige Gelegenheiten so. Also das ist, wie gesagt, es hat halt so diese Flirty-Stimmung auch und das ist halt auch so ganz niedlich am Anfang dann auch so, wo er halt dann wirklich so liebestrunken dann halt so mit dem Pferd ihr hinterherjackelt und so ein bisschen stalkermäßig unterwegs ist und sie sich da einen ablacht dann in der Kathedrale so, weil er da mit diesem Pferd da steht und alle starren ihn an, als wäre der Teufel höchstpersönlich und die ihn noch was rauskramen. Und dann irgendwie, glaube ich, der Pfarrer dann auch so von mir so, findet ihr es nicht genauso skandalös? Und sie so, ja, ja, total. Und so, ach, was bin ich bloß mit so einem schönen Gesicht gestraft und so, dass ich so verfolgt werde. Also das, sie hat eine gewisse Selbstironie. Also das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und ich kann ja auch verstehen, dass sie dann auch dessen müde ist, dass sie sagt, naja, ständig sagen ihr die ganzen Ritter, von wegen sie, die würden für sie kämpfen, bla. Und William, der halt mit diesen Gepflogenheiten anscheinend nicht ganz so firm ist, ist halt der Einzige, der es bisher nicht gemacht hat. Also er findet es ja auch toll, aber hat halt nicht solche Versprechungen gegeben. Und das findet sie ja wiederum anziehend. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass sie am Anfang noch sehr auf ihn dann steht. Aber dann irgendwann, nachdem er ja so ein paar pumpige Situationen hat und dann kurz bevor sie eben das dann andeutet mit dieser, dass er verlieren soll, ich glaube, das ist dann nämlich nach dem Liebesbrief und so, und sie sagt dann noch so, dann treffen sie sich ja nochmal in der Kathedrale und sie sagt noch so von wegen, ja, ich möchte gerne nochmal solche blumigen Wörtern, und er auf einmal so von den Flanken eines Pferdes erzählt und ich werde für dich kämpfen und so, und sie ist dann, das hat mich total an Cyrano de Bergerac erinnert, weil es ja exakt so eine Szene auch gibt.
Ja.
Von wegen so, okay, ich möchte das nochmal hören, wie du es mir geschrieben hast. Und er dann so sich einen abstammelt. Und du denkst, oh, jetzt hast du gerade so richtig vergeigt. So, sorry, aber nein. Also ich kann dann auch verstehen, dass sie sagt, oh nee. Also, dass sie dann das Gefühl hat, okay, das ist schon wieder so ein Heuchler, der um sie herum wirbt. Und dass sie dann sagt so, ja, okay, jetzt packe ich ihn mal so richtig an den Eiern und sage dann so, okay, wenn du es wirklich, wirklich ernst meinst mit mir so, dann verliere. Weil das ist ja oftmals das, was ihn am meisten antreibt. So dieser männliche Stolz, dieses der Beste sein wollen und halt diese Fehde mit Ademar, die sich ja so gegenseitig so anzicken. Also das merkt man ja auch total. Und das ist ja so diese klassische, ich meine, das Ganze ist ja aufgezogen wie so ein Sportfilm. Das ist ja quasi sich dann so nach und nach so, dass es ja dann diese Fake-Weltmeisterschaft dann auch irgendwie gibt und das dann sich auf diesen finalen Kampf dann zuspitzt. Und man die ganze Zeit dann eben William und Ademar hat, so die sich die ganze Zeit anfochten und gleichzeitig beide die Frau haben wollen, aus welchen Gründen auch immer. Also, sie sind ja unterschiedlich motiviert, was das betrifft. Und ja, und dann halt eben Jocelyn so als Spielball. Aber wie gesagt, ab und zu hat sie ja wirklich so sehr coole Momente und da mag ich sie auch als Figur auch wieder. Aber ja, so die Liebesstory fühlt sich da nicht so richtig verdient an am Ende. Das ist so mein Gefühl so nach dem Rewatch dann. Also ich glaube, als Teenager fand ich das viel wesentlich cooler, habe das nicht so hinterfragt, ehrlich gestanden. So. Aber ja, das kommt davon, wenn man zu viele Filme gesehen hat, dann fängt man doch an, so gewisse Sachen zu vergleichen und denkt sich so, ich weiß nicht. Vielleicht auch die Lebenserfahrung.
Ja, also stimmt schon insofern, dass zum Beispiel die Erkenntnis, als sie irgendwann erfährt, dass William halt nicht adelig ist, also dass er halt nicht Ulrich ist, sondern dass er halt William ist, das nimmt sie ja überhaupt, also das schüttelt sie so ab.
Stimmt, das nimmt sie total cool hin. So, da dachte ich auch so, ja, so von mir ja. So, ja, dein Name ist mir doch egal.
Genau, das ist aber, glaube ich, also da ist halt quasi dieser ahistorische Aspekt des Films, glaube ich, wirklich überkrass, weil das halt eigentlich ein Thema wäre. Mhm. So bei aller Liebe. Ja. Und das auch, glaube ich, nichts ist, was. Also das löst der Film ja insofern auch nicht. Also macht es ja auch deutlich, dass es da im Grunde nur mit quasi einer magischen Situation sich dieser Konflikt irgendwie lösen lässt, weil der halt aus der Gesellschaftsstruktur heraus nicht zu lösen ist. Ne? Also das ist ja, also William reist im Grunde ist bei diesem Ritter, weil sein Vater ihn quasi auch dahin geschickt hat, den quasi dem Ritter irgendwie übergeben hat, in der Hoffnung, dass er irgendwie sein Schicksal, seine Sterne ändern kann. Mhm. Aber die Welt lässt es eigentlich nicht zu. So, also es funktioniert halt nur unter dem Konstrukt, dass er halt als Betrüger, also mit der Maske des Adligen immer diesen Turnieren auftritt. Aber alles, was da ansonsten zugehört, eben zum Beispiel die Teilnahme an diesen Banketten, wie er sich dann richtig verhalten muss, auch die Sprache der Liebe, das Schreiben können und all diese Dinge, die kann er halt nicht oder kann sie nur teilweise lernen. Mhm. Und es braucht dann halt quasi erst den hochgradig fiktiven Moment, dass der Prinz, dem er vorher halt auf dem Feld der Ehre quasi gleichwertig begegnet ist, und zwar wirklich quasi auf Augenhöhe, ja, indem er eben mit ihm das Turnier gemacht hat, obwohl er wusste, wer er ist, dass der dann halt sagt, dieses Verhalten, das du mir gezeigt hast, das ist wahrlich ritterlich, so ungefähr, und deswegen erhebe ich dich jetzt auch in den Ritterstand und behaupte aber, bla, meine Historiker haben herausgefunden, du stammst aus einer uralten königlichen Familie.
Das entscheide ich. Ich,
der Prinz. Das entscheide ich. Wenn ich das sage, beyond contestation, ja, dann gibt's hier auch nichts mehr, kann da auch keiner mehr was gegen sagen. Mhm. Genau, das ist so wish fulfillment. Das ist halt, da ist der Film halt dann so totale Ideallinie quasi. Hier wird's jetzt alles schön und wunderbar.
Aber irgendwie mag ich die Szenen mit ihm und dem Prinzen, weil der Prinz möchte ja auch irgendwie gerne mitmachen und er möchte auch mitmischen und so. Aber ja. ihn lasst ja keiner, weil alle sofort sagen, oh Gottes Willen, ich gehe da mal weg, ich gebe lieber auf und so. Und man sieht immer die ganze Zeit die Enttäuschung in seinem Gesicht von wie so, oh Menno, ich habe mich so gefreut. Und dann, dass er dann in William jemand Gleichgesinnten sieht, also im Grunde sind ja beide inkognito ja da unterwegs und das ist irgendwie, also ich fand das irgendwie schön. Ich meine, klar, es ist super kitschig im Nachgang so, aber hey, ich nehme das mit. da habe ich auch kein Problem mit. Und auch ein Aspekt, den spricht der Prinz ja auch an, so wo eben William schon am Pranger dann ist, wo ja eben seine Freunde ihn auch nicht im Stich lassen. Die sind da so und selbst wenn er mit Kohlköpfen beworben wird, sie stehen da noch bei ihm und halten zu ihm. Und der Prinz sagt ja auch so, okay, wenn ich nicht mehr von dir wüsste, würde mir der Umstand, dass dein Freund dich dann verteidigen, würde mir schon reichen, um zu wissen, dass du ein guter Kerl bist. Und dann dachte ich so, oh. Und ich finde, da kommt ja auch so dieser Found-Family-Aspekt ja auch wieder sehr schön rein. Also ich finde, diese ganze Dynamik zwischen den Freunden ist so schön und das nimmt man denen total ab. Also das bringen die auch glaubhaft rüber, dass die da wirklich so eine Einheit sind.
Ja. Ich mag das auch total. Also ich suhle mich in dem Kitsch. Ich finde das ganz großartig. Und was du gerade gesagt hast, fand ich auch tatsächlich interessant. Das ist genau der Punkt, dass der Prinz selber quasi unter dieser Gesellschaftsstruktur leidet, weil er quasi nicht normal sein kann. Also im Rahmen des Adels natürlich. Ja. Sobald er erkannt wird, ist er quasi immer herausgehoben. Und deswegen quasi von der anderen Seite kommend da Verständnis für William hat und ihn deshalb quasi da irgendwie in diese Position zu ziehen bereit ist. Mhm. Also das funktioniert quasi aus dieser Logik heraus schon. Genau, es ist halt eine wilde Fantasie. Es ist völlig ahistorisch, total wild, aber großartig und schmalzig und ganz liebes. Es ist toll.
Ja.
So.
Also wie auch, da funktioniert auch der Humor auch unglaublich gut dann auch so. Und wie die alle dann miteinander mischen und jeder hat so seine Stärken dann so reinbringen. Und sei es auch nur so, wie dann halt ein Chaucer dann irgendwie da so wie so in so einem Boxring dann so die Ansagen macht und dann halt William alias Ulrich dann ankündigt dann so. Und ich fand das auch so geil, das war mir erst beim Rewatch aufgefallen, dass ja selbst der Herold von Ademar diesen Stil irgendwann kopiert. Das war ja so niedlich. Und ich dachte so, ja, die merken, das funktioniert offenbar. Das ist so süß. Oder dann, wo die Truppe ja dann auch eben den besagten Herold von Ademar dann auch irgendwie mit so einem, ich glaube, mit so einem Spiegel dann irgendwie ärgern und der dann halt so einen Schmarrn dann von sich gibt, wo du auch denkst so, okay, das ist so. Es ist halt, wie gesagt, die verhalten sich alle wie so Teenager, aber es ist irgendwie witzig und gerade dadurch, dass ja die Geschichte halt eben wie so ein Sportfilm ja auch aufgezogen ist, nimmt man das auch jetzt nicht so völlig ernst, alles, was da aufgezogen wird. Und auch mit dieser Queen-Musik oder ich glaube, David Bowie wird zwischendurch auch gespielt und hast du nicht gesehen. Also das ist ja wirklich so ein bisschen so Fußball-Weltmeisterschaft-Feeling auch irgendwie kriegt und so. Das, und wo dann auch toll sind da Leute rumlaufen von wegen so Katzenfleisch, Katzenfleisch. Und denkst so, what? Und so,
ja,
aber
ist toll.
Aber es macht irgendwie Spaß. Also wenn man wirklich so einen guten Laune-Film haben will, passt das ungemein. Also das kann man dem Film überhaupt nicht ankreiden. Und so die künstlerischen Entscheidungen, die er dann trifft, so das passt auch total. Also hat er irgendwie auch gesehen in so einem Making-of-Snippet, da hieß es dann auch so von den Kostümen her, das soll so wirken wie so Rock'n'Roll-Stars aus den 70ern und dass ja halt eben die Männer so ein bisschen jugendlicher dann wirken sollten. Also gerade so unsere Haupttruppe dann auch. Und ich denke so, ja, das passt irgendwie. Also nehme ich den total ab. So. Das, ich meine, das ist, selbst wenn es anachronistisch ist, in dem Fall, wenn halt der ganze Film so aufgezogen ist, dann gehe ich auch total mit. Solange es nicht so einzelne Elemente sind, die so komplett rausstechen. Ich meine, Jocelyn hat ja im Grunde immer so Mittelalter- und Couture-Sachen da. Aber ich denke mir so, okay, ja, dann drücken wir mal so zwei, drei, vier Augen zu. Das ist dann auch okay. Ich meine, das passt ja auch irgendwie so auch vom Charakter her. So, die ist ja auch ein bisschen eingestichen. Dann darf sie auch mal ein bisschen gefärbte Haare haben und sowas. Das ist egal. Darüber kann ich hinwegsehen.
Ja, das ist total cool. Also was ich auch da mag, also auch in Verlängerung dieser Sportgeschichte, also ich finde zum einen Chaucer, was du jetzt gerade eben gemacht hast, dass er da diese, genau, wie so ein Sportansager, ne? Also im Grunde ist so ein bisschen wie so ein, ich glaube, er hat selber irgendwie im Interview gemeint, genau, dass Helgeland eigentlich wollte, dass er quasi wie so ein WWF-Announcer, also so Wrestling-Typ da auftritt. Und das fand er so ein bisschen so, aber im Grunde geht's ja in die Richtung und gleichzeitig ist es halt vom Text her total clever. Chaucer gilt ja so als Vater der englischen Literatur und so, der halt erstmals auch Literatur fürs Volk halt stärker gemacht hat. Mhm. Und dass er genau das quasi auch in der Art und Weise, wie er die Leute anspricht. Also er spricht dann schon Lords and Ladies an, aber er spricht dann halt vor allem das Publikum an. Mhm. So alle ihr, die ihr kein Kissen unterm Hintern habt.
Ja.
Die ganzen Sachen, die er dann von Ulrich von Liechtenstein irgendwie erfindet, was der alles gemacht hat, sind halt lauter genauso Ideen, die halt populär sind. Ja, er hat ihn halt gesehen, er ist derjenige, der beim Kreuzzug ganz vorne mitgestürmt ist. Er ist derjenige, der in Italien eine arme Jungfrau verteidigt hat. Und
der Retter von Witwen und Waisen quasi.
Genau. Der Protector of Italian Virginity und hat dann auch so Titel, die er sich quasi für ihn dann so Ehrentitel, die er sich für ihn dann ausdenkt. Mhm. Und das Ganze funktioniert halt einfach total gut. Also auch, weil es innerhalb der Dramaturgie der einzelnen Szenen ganz oft genutzt wird, um nochmal so ein verzögerndes, es sind im Grunde lauter verzögernde Situationen. Mhm. Einmal ganz bewusst, relativ am Schluss, weil William sich aus seiner Rüstung rausschälen muss, weil er verletzt ist und so weiter und quasi ein bisschen Zeit braucht, damit er sich vorbereiten kann. Und Chaucer nutzt dann die Gelegenheit, um quasi nochmal seine Vorstellung, zu der er vorher nicht gekommen ist, nochmal ausführlich zu machen. Mhm. Und also das finde ich in der Art und Weise, wie das gemacht ist, fand ich halt super. Also ich meine, Chaucer ist mit die stärkste Figur in diesem ganzen Film, ja.
Vor allem, ich hatte auch mir auch gelesen, das war ja für Paul Bettany eigentlich so mit so die Rolle, die ihn dazu geführt hat, dass er auch in größere Produktion reingekommen ist. Also Helgeland hat ja auch sehr für ihn gekämpft, also die Produktion wollte ihn ja ursprünglich gar nicht haben, sie fanden ihn nicht witzig genug. Und ich war auch so, denke so, was haben die in ihm gesehen? Und dann hatte ich nur irgendwie gelesen, dann hatte Helgeland ja ihn ja dann weiterempfohlen, unter anderem hier an den Ron Howard, der ja dann A Beautiful Mind gemacht hat. Und dann hat Paul Bettany seine Rolle übernommen. Dort hat er auch dann seine spätere Ehefrau Jennifer Connelly auch kennengelernt und so fügt sich eins zum nächsten und dann seid ihr bei irgendwie in ständigen Blockbuster-Produktionen dabei. Ich habe es vorhin noch gelesen, so mit das Letzte, was zumindest bei Wikipedia aufgelistet ist, ist bei der Serienadaption von Amadeus. Da spielt er Salieri. Also das ist so das Aktuellste, was ich mitgekriegt habe, wo ich auch so dachte, so,
gar nicht gesehen, ja.
Habe ich auch nicht gesehen, aber ich fand es auch interessant, weil man natürlich ja so den 80er-Jahre-Film so vor Augen hat, wo ich mir denke, so, okay, kann ich mir gerade so gar nicht vorstellen, aber egal. Anderes Thema, aber zumindest hier sowieso abgefahren, so wie jung die alle in diesem Film dann sind. Ich meine, zum Beispiel einen Mark Eddy, den kennen wir ja dann durch Game of Thrones spätestens auch als Robert Baratheon, der nicht so lange in der Serie dabei ist. Oder auch sehr schön auch in Ganz oder gar nicht. Auch ein sehr cooler britischer Film, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Und das ist einfach so schön. Aber die Frauenrollen habe ich seitdem dann auch nicht mehr so bewusst wahrgenommen. Also Rufus Sewell habe ich noch ein, zwei Mal gesehen. So, der ist auch sehr, sehr cool. Und, aber das sagt er auch selber so in der Rolle. So, das hat ihm echt viel Spaß gemacht. Und ich finde, als Bösewicht funktioniert er eigentlich auch ganz gut. Fand ich auch so niedlich bei der Rüstung. So, es wurde explizit gesagt, also er soll ja nicht komplett nur schwarz, schwarz, schwarz sein, sondern es ist so ein Blau-Schwarz, was er da trägt. Dadurch kriegt er die Rüstung auch nochmal so ein bisschen Charakter. Wo ich denke, so, oh, cool. der hat einfach auch, irgendwie hat er so ein Charaktergesicht. Das finde ich irgendwie schön. Das mag ich total. Ja. Wo ich mich noch ein bisschen so stoße, wo ich noch nicht so ganz weiß, so, ob der Film das irgendwie jetzt gut heißt oder nicht, ist ja dieses Konzept von wegen aufgeben oder weglaufen ist keine Option. Also William ist ja da wirklich ja da sehr starkköpfig, der zieht das ja alles durch und auch am Ende, wo eigentlich klar ist, okay, die Kacke ist wirklich sehr am Dampfen, dass er dann sagt so, nee, ich renne nicht weg, ich bin ein Ritter, so, ich ziehe das jetzt durch. Und am Ende im Grunde genommen das so ein bisschen von Prinz Edward ja auch belohnt wird, dass er das dann so durchzieht. Und ihr denkt so, okay, will der Film uns jetzt sagen, dass du jetzt immer mit dem Kopf durch die Wand gehen musst oder nicht? Und so, oder ist es jetzt nur situationsbedingt, weil Prinz Edward ihn ja auch in anderen Situationen kennengelernt hat? Ich weiß nicht. Ja, das ist halt so der typische Sportfilm, so dieses, okay, du musst es einfach bis zum Ende durchziehen und dann wirst du schon für alles dann belohnt. Also so kann ich mir noch am ehesten erklären, dass man das Element so aufgreift. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob der Film das denn gut heißt oder nicht.
Ich weiß nicht, ob es gut heißt. Ich finde aber, dass es halt aus, da ist es tatsächlich für mich eine Charakterfrage. Also das ergibt sich halt aus Williams Figur. Also der ist halt am Anfang so ein bisschen träumerisch. Ich sehe jetzt eine Möglichkeit, mal das tatsächlich zu machen, wovon ich eigentlich mein ganzes Leben geträumt habe. Und aus irgendeinem Grund, weil das halt dann total gut funktioniert, hat er sich dann in den Kopf gesetzt, nee, ich muss das jetzt zu Ende ziehen. Und das ist quasi das, was mich ausmacht. So, und ich glaube, dass, also ich finde es insofern, also klar, das ist natürlich ein Element des Sportfilms. An der Stelle finde ich es tatsächlich eher quasi eine Charaktergeschichte, also dass es quasi die logische Fortsetzung dessen ist, was er bisher gemacht hat. Und hätte deshalb nicht so richtig gewusst, wie es anders hätte ausgehen sollen, glaube ich.
Ja, okay, dann gehe ich so weiter, bitte noch.
Aber das mit dem Sportfilm, also ich finde extrem lustig, wie dieser Film mit dem Sportfilm umgeht, weil es wird ja ganz viel quasi auf, also auf Fußball bezogen letztlich, ja. Es ist ja ganz viel, es gibt ja eine Szene in der Kneipe in Paris, wo die Truppe um William dann quasi so Fangesänge anstimmt, die im Grunde Fußballgesänge sind.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar die gleichen Melodien quasi sind.
Ich glaube, ja.
Genau, es geht dann da, also da wetten sie dann quasi um Frankreich gegen England, was also genau auch totaler Quatsch ist und so, bis hin zum schönen Satz, the Pope may be French, but Jesus is English. Also diese Rivalität zwischen den Fußballnationen wird da quasi gemacht. Das eigentlich Lustigste finde ich, wie Ademar auf dem Schlachtfeld ist, also nicht am Schlachtfeld selber, sondern da in dem Lager ist und sein Herold ihm die Turnierresultate auf Pergament irgendwie bringt, ja, und eben so ein Stapel Papier, wo jeweils dann eben das Wappen von Sir Ulrich von Liechtenstein, also die drei Phönixe, dann jeweils oben drauf ist und das durchguckt, wie halt so Fußballergebnisse oder Spielergebnisse. Es ist so witzig, das halt irgendwie zu machen, die mit der Trainingsmontage im Wald, ja, ja, wo sie dann erstmal sagen, I think he's getting worse. Yes, he is getting worse. Und diese ganzen Sachen bis hin natürlich zu dem, ich weiß gar nicht, wo das ist, ob das in London oder in Paris ist, in der eine Szene, wo dem einen Ritter der Helm vom Kopf fliegt beim Jousting.
Und so ein Publikum gefangen wird, genau, ja.
Genau, und ein Publikum gefangen wird und man bis zum letzten Moment noch hinguckt und hofft, dass da kein Kopf drin ist. Es ist kein Kopf drin. Und so, also genau diese Sachen, die halt so eins zu eins genau, so Fußballstadion, Atmosphäre und sowas sind. Und die Musik spielt da ja auch mit rein, finde ich. Also, dass dann so dieses The Boys Are Back in Town und was ist irgendwie noch, gibt da noch irgendwie das eine Taking Care of Business und so. Das sind auch so Lieder, die, also auch vom, das hat immer, also es hat für mich ganz viel so Sport, Fußball-Vibes alles, ja. Es ist einfach cool.
Definitiv. Ich muss dazu geben, ich kann ja mit so krass Sportfan sein, kann ich ja so gar nichts anfangen. Also mir ist das immer so ein bisschen suspekt, wenn Leute da so drin völlig aufgehen und so und dann halt dann sich dann zu saufen und dann halt nur rumbrüllen und dann aggressiv werden, wenn ihr Lieblingsverein nicht gut spielt oder sonst irgendwas. Also das ist mir irgendwie alles sehr, sehr fremd. Und vielleicht war das mit einer Grund, warum ich den Film so lange nicht mehr gesehen hatte. Keine Ahnung. So, weil einfach so diese Art von Welt mir suspekt ist. Aber gut, mit dem Tjausten oder so ähnlich, sagt man es ja im Englischen auch so, es hat ja wiederum einen ganz eigenen Charakter auch irgendwie. Dann fühlt sich nicht so an wie so klassische Fußball, sondern von wegen so, ja, da sind die wenigstens ein Kostüm so und dann sind sie auf dem Pferd unterwegs, wo ich mir denke, boah, die haben Pferde, also das ist ja auch anstrengend für die. Weil, also, haben die auch irgendwie auch erzählt, also, die haben ja eigentlich da so Kutschpferde dann genommen und das, man musste ja wirklich mehrere Wochen lang trainieren, dass sie eben von diesen Nanzen nicht weglaufen, was ich auch verstehen kann, so, weil warum sollte ein Pferd aktiv auf einen Zug rennen, selbst wenn da dazwischen nochmal so die Mittelstange da ist. Aber ja. Ich habe mir mal geguckt, also ich meine, wie lange ging denn der Landskampf denn eigentlich? Und das hat sich ja dann irgendwann spätestens im 16. Jahrhundert habe ich gelesen, so war das Thema eigentlich dann durch, nachdem ein paar Leute mit der Lanze ins Auge gestochen wurde. Und da dachte ich so, ouch, ja, nee, da kann ich verstehen, dass man sagt, dass man diese Art von Sport nicht mehr fortführen möchte. Also, da sind dann doch ein paar Leute dann zugekommen. Der eine hat es tatsächlich auch noch ein Jahr länger überlebt, also wo ich denke so, wow, also mit so einer Augenverletzung, das ist auch nicht ohne.
Nee, also, durchaus.
Ne? Also ich meine, das ist ja auch am Ende, wird es ja auch sehr spektakulär gezeigt, wie ja dann William ja dann halt durch Ademeyer richtig fies verletzt wird, weil Ademeyer unerlaubterweise ja dann seine Lanze angespitzt hat und das in volle Kanne halt so in die Brust dann rammt oder zumindest so auf Armhöhe, dass er dann halt seine eigene Lanze nicht mehr hochheben kann. Wo ich mir auch so denke, naja, aber ganz am Ende hat er gar kein Problem, dann so über diese Mittelstange zu springen und seine Liebste zu küssen und hast du nicht gesehen, wo ich denke so, okay, wir verlassen die filmische Realität, aber es ist egal, es ist das Finale.
Ach komm, love conquers all.
Ja, ja, das ist so. Alle sind happy, 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 wie auch immer dieses happy, happy aussehen wird, aber immerhin kann er unter seinem eigenen Namen antreten und sein Vater kriegt das mit, weil Jocelyn extra sich dann bemüht hat, ihn dahin zu karren, wo ich mir denke so, oh, das ist schon wieder süß. Wo auch immer sie herausgefunden hat, wo er ist, keine Ahnung. wir fragen nicht nach.
nicht zu detailliert, ne?
Nicht zu detailliert.
Besser nicht.
Das ist kein Detailfilm, so, aber naja. Ist die Frage, hast du denn noch irgendwelche Punkte, die du noch ansprechen wollen würdest? Weil ich hätte, glaube ich, meine soweit durch.
Nee, tatsächlich bin ich eigentlich auch durch. Also vielleicht noch einen Punkt, den ich interessant finde, der, sagen wir mal, im Film keine Rolle spielt, aber der, glaube ich, der halt für die Zeit wahnsinnig wichtig ist und aus dem so ein bisschen der Satz ganz am Schluss, Ademar liegt im Grunde besiegt am Boden oder bildet sich das ein, träumt das und sie sagen, genau, you have been weighed, you have been measured, you have been found wanting, welcome to the new world.
Ja.
Also dieses, im Grunde erzählt der Film ja von einer Zeit, oder will der Film von einer Zeitenwende erzählen, ne? Also er findet im Grunde eine Realität, in der Zeit halt auf einmal Grenzen durchlässig wurden, die es in der Form vielleicht gar nicht unbedingt wurden. Gleichzeitig ist es aber halt schon so, und ich weiß das, oder mir ist das auch nur deshalb nochmal präsenter geworden, weil ich wusste, dass wir irgendwie bald darüber sprechen und ich bin zufällig vor ein paar Wochen auf einen Podcast über Geoffrey Chaucer eben gestoßen. Und da wurde eben klar gemacht, in welcher Zeit der gelebt hat oder was quasi seine Welterfahrung auch geprägt hat. Und es war natürlich, man vergisst das immer wieder ganz gerne, also ich vergesse es dauernd, es war natürlich die Pest. Also dass der Film im Grunde, ohne dass das an irgendeiner Stelle thematisiert wird, in einer Welt spielt, kurz nachdem in Europa ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung ums Leben gekommen ist. Was einerseits, und das hat in dem Film natürlich überhaupt keinen Platz, eine wahnsinnig traumatische Erfahrung gewesen sein muss. Und andererseits aber dazu geführt hat, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, mein Wissen ist wirklich sehr begrenzt, offenbar total verändert haben. Also nicht, dass alles komplett durchlässig wurde, aber dass halt zum Beispiel Arbeitskraft auf einmal einen ganz anderen Wert hatte, weil es weniger gab. Also das heißt, es war nicht mehr so leicht, quasi Leute einfach miserabel zu behandeln, weil man einfach darauf angewiesen war, die wenigen Leute, die da waren, zu behalten. Und deren Arbeitskraft einfach brauchte. Und das hat aber natürlich dann im Machtgefüge der Gesellschaft wahnsinnig viel verändert. Und insofern, wie gesagt, dem Film taucht das de facto nicht wirklich auf, wird es nicht mal angedeutet. Aber die abstrakte Möglichkeit, dass quasi zu diesem Zeitpunkt Dinge in Bewegung kommen, die ist nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Und fand ich, als ich den Podcast gehört habe und noch so ein bisschen über diese Zeit und Chaucer und so weiter nachgedacht habe, fand ich einfach nochmal total interessant und fand ich bemerkenswert, das auch mal mit reinzunehmen. Mhm. Und vielleicht auch deshalb wird da Katzenfleisch verkauft, weil es war einfach nicht so die Zeit, wo es von allem anderen wahnsinnig viel im Überfluss gegeben hätte.
Hm. Vielleicht so der Easter Egg, so ich so ein bisschen da reinschreiben konnte in irgendeiner Form. Ja. Nee, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei heutigen modernen Filmen, so wenn man einfach komplett ausblendet, dass es zwischenzeitlich auch mal hier mit Corona eine Pandemie dann irgendwie gab und sowas, dass man einfach sagt, so, ja, das gab es nicht und so, das ist für uns nicht relevant in irgendeiner Form.
Wir tun mal einfach so.
Ja, es ist so, wir ignorieren einfach mal diese Zeitspanne in irgendeiner Form. So. Ich meine, jetzt bei dem Setting hier so von dem Film, so ist es ja auch egal, da hätte es auch überhaupt nicht reingepasst. Also das wäre was komplett anderes erzählen, als von wegen so, okay, wir wollen ein realistisches Bild von dem Mittelalter erzählen. Und gerade wenn es auch nicht so konkretisiert wird, von wegen so, wann das genau spielt, also plus minus 1370er Jahre. Von daher, wir nehmen das so hin, wie das dann ist. Aber es ist ja trotzdem spannend zu wissen, weil das war mir nämlich auch nicht so bewusst. Dann so, kenne mich jetzt mit dem Mittelalter auch nicht so richtig gut aus, außer vielleicht irgendwie so halbwegs die Mode in der Zeit, so, aber dann wird es schon langsam dürftig.
Ja.
In der Form, ne? Aber.
Ja, ich weiß da auch viel zu wenig. Ich habe gerade so ein paar Bücher auf meinem virtuellen Lesestapel liegen und hoffe, dass ich da mal zu komme, ein paar Sachen nachzulesen.
Ja, da findet sich ja bestimmt mal irgendeine Zeit. Gut, aber dann würde ich mal sagen, dann lassen wir das Ganze langsam mal ausschleichen und kommen schon mal zum persönlichen Fazit. Ist der Film das denn wert, geschaut zu werden? Und wenn ja, wem würden wir den eigentlich empfehlen?
Also die Frage muss ich jetzt eigentlich nicht mehr beantworten. ich finde den unbedingt sehenswert. Ich finde den einfach sehr, sehr lustig und würde ihn allen Menschen empfehlen, die irgendwie ein bisschen Herz für leichte, gut gemachte, nicht zu ernst zu nehmende Komödien haben. Mhm. Und wenn man so ein bisschen auf Mittelalter steht, ohne dass es immer präzise und historisch genaues Reenactment sein muss, werden da wahrscheinlich auch ganz viel finden, was sie lieb haben können.
Ich denke auch, ja. Also ich kann mich dem auch anschließen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr charmanter Film, den kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Es hat so ein bisschen Kategorie Sonntagnachmittagsfilm auch. Und ja, also zu dem, was du auch gesagt hast, also vor allem jene, die sagen so, hey, wir möchten mal die Filmografie von Heath Ledger mal ein bisschen aufholen, so, dann ist der Film auf jeden Fall ein Must-See, würde ich mal sagen, weil der passt schon sehr in die Reihe rein von Filmen, so, wo er durchaus auch glänzen kann. Ne?
Ja, und
generell, wenn man sich an anachronistischen Elementen nicht stört, das ist natürlich auch ein Punkt. Also, dessen sollte man sich ein bisschen gewahr sein, so, dass man da jetzt nicht so auf historische Akkuratesse dann irgendwie achten sollte. Wenn man demgegenüber offen ist, so, dann wird man auf jeden Fall seinen Spaß haben, in irgendeiner Form. Genau, und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, den ich immer sehr, sehr liebe. Angenommen, wir wollen ein Double Feature machen oder eine Filmthemenwoche. Welche Filme würdest du zu jetzt A Knight's Tale noch dazu ergänzen? Bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja, ich habe damit so ein bisschen gehadert, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich habe noch irgendwas im Hinterkopf, was mir nur nicht mehr einfällt und habe darauf keine Antwort gefunden. Ich habe aber zwei Filme, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Mhm. Die beide mit, sagen wir mal, zum Teil ähnlichen Themen und so weiter umgehen, aber die ganz, ganz, ganz unterschiedliche Positionen in großen Spektrum beziehen. Das eine ist The Adventures of Robin Hood von 1938. Mhm. Der Film von Michael Curtis mit William Keighley mit Errol Flynn und der wunderschönen Olivia de Havilland.
Ja, das ist toll.
Der ist ganz toll. Ich habe den erst vor, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so das erste Mal gesehen.
Ich habe auch eine Podcast-Episode dazu gemacht. Könnt ihr mal im Archiv nachhören.
Das ist großartig. Also es gibt da eine Kampfszene, eine Fechtszene, wo man nur die Schatten kämpfen sieht. Das ist toll. Es ist ganz, ganz wunderbar. Genau, es filmt natürlich von 1938 mit allem, was das bedeutet. Wenn man keine alten Filme mag, dann weiß ich aber nicht, was man, also ne, dann weiß ich eh nicht. Genau, der hat natürlich so dieses ganze Abenteuer, Pseudo-Mittelalter und so weiter, steckt da auch drin. Mhm. Also entweder den im Double Feature oder in einem ganz anderen Double Feature wäre noch ein Film The Princess von 2022.
Okay, von sag mir jetzt nichts.
Lefant Keat oder weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, mit Joey King. Genau, der ist nicht so bekannt, der ist relativ untergegangen, Kritiken sind auch durchaus gemischt. Ich mag den sehr. The Princess ist im Grunde The Raid. Mhm. Nur umgekehrt. Also statt, dass irgendwie ein Polizist sich im Hochhaus irgendwie von unten nach oben durchprügeln muss, geht es darum, dass die Prinzessin, also es ist ein Fantasy-Setting, nicht wirklich Mittelalter, ist aber kein, also Fantasy ohne Drachen und sonst was. Also es ist nicht so wie der Film mit Millie Bobby Brown, da gibt es auch noch so ein im Grunde ähnliches Szenario mit Drache und so, sondern es ist einfach eine Prinzessin, die im Grunde Anfangsszene ist, sie wacht oben im Turm auf, im Turmzimmer, in ihrem Brautkleid mit Ketten an den Händen. Erinnert sich erstmal an nichts und langsam kommt dann die Erinnerung zurück, dass sie also verheiratet werden sollte, sich quasi quasi am Altar weggerannt ist und der prospektive Bräutigam sich als finsterstes Beispiel toxischer Männlichkeit erwiesen hat. Also deutlich schlimmer als Count Adhemar, in dem Sinne, dass er nämlich die Burg eingenommen hat, alle möglichen Leute umgebracht hat, ihre Eltern und ihre Schwester gefangen gesetzt hat und sie halt zur Hochzeit zwingen will, weil er das Königreich übernehmen möchte. Und die Prinzessin ist oben eingesperrt, soll dann irgendwann runter zum Dings kommen, aber erstmal kommen irgendwelche Wächter, um nach ihr zu gucken und lernen dann nolens volens, dass die Prinzessin sich offenbar in den Künsten des Kampfes einigermaßen gut auskennt. Lange Rede, kurzer Sinn. The Princess besteht darin, dass die Prinzessin sich vom Turmzimmer nach unten durchkämpft durch diese ganzen, das ist eine einzige Prügelei. Sehr viel Schwertkampf dabei und alles Mögliche. Ist totaler Quatsch. Ist sehr witzig gemacht, finde ich. Hat seine totalen Schwächen und so weiter. Ist aber wirklich so ein Film, den man einfach so weggucken kann, wenn man irgendwie, genau, noch einen Actionfilm gucken kann. Das ist lustig anzuschauen. Joey King prügelt sich dadurch, finde das großartig. Und hat eine fantastische, mit Olga Kurylenko, eine fantastische Antagonistin auch noch mit, die also so ein bisschen Domina-artig da irgendwie rumläuft mit einer Peitsche und so.
Oha.
Wildestes Trash-Kino.
Okay,
und faszinierend. Genau, passt durch dieses völlig anachronistische und auch unrealistische Konzept nicht so hundertprozentig dazu, aber eigentlich dann schon. Und vor allem mag ich's. Also beides auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise.
Alles gut. Alles völlig legitime Gründe. Genau, dadurch, dass du jetzt zwei Filme hattest, dann ergänze ich dann einfach bei mir einen noch dazu. Also ich meine, das Naheliegendste wäre natürlich hier 10 Dinger, die ich an dir hasse, eben wegen Heath Ledger hätte man da die Verbindung. Aber wir wollen ja das Feld ein bisschen weiter aufbauen und bin auch sehr in mich gegangen. Da ist okay, was haue ich denn da raus? Und ich würde jetzt einfach mal folgende nennen. Das eine, haben wir auch hier im Podcast besprochen vor einiger Zeit, ist Der Hofnarr mit Danny Kay, was ja auch so ein bisschen so eine Mittelalter-Parodie dann ist, wie dann ein Gaukler dann irgendwie oder ein Musiker dann auf einmal da irgendwie an den Hof kommt und soll dann irgendwie dann einem Robin Hood-ähnlichen Typen dann verhelfen, so dass dann halt der falsche König dann entthront werden kann. Und leider ist es Heidenspaß und sehr viel Slapstick auch. Das macht auf jeden Fall Spaß. Dann das nächste haben wir auch hier im Podcast besprochen. Auch ein absoluter Klassiker, Die Braut des Prinzen. Macht einfach immer natürlich Spaß.
Das ist, glaube ich, der, den ich quasi die ganze Zeit im Hintergrund... Oh, meine Güte.
natürlich.
Inconceivable. Wobei ich immer noch sagen muss, also in Deutschland sind ja weder Film noch Buch so wichtig wie in den USA. Das Buch ist noch mal so viel besser.
Ich habe das gelesen tatsächlich, aber dadurch, dass es halt so mehrere Erzählebenen hat, ist es natürlich super verwirrend auch, muss man dazu sagen. Also gerade wenn man zuerst den Film gesehen hat und dann das Buch liest, dann denkst du so, hä, was hat denn das mit dieser Vorgeschichte auf sich? Und dann, hä, und dann ist es irgendwie so ein fiktives Ich und keine Ahnung, aber ja, ich erinnere mich auf jeden Fall.
Ja, ich habe das Buch zuerst gelesen. Ich wusste gar nicht, dass es den Film gibt und das hat sehr lange, also der Abstand bei mir zwischen, ich habe das Buch gelesen, das habe ich, glaube ich, vor 30 Jahren oder so gelesen. Das ist echt schon ewig her. Und dann den Film habe ich dann irgendwann mindestens 10 Jahre später erst wahrgenommen überhaupt. Und genau, also ich fand, aber vielleicht ist das auch, genau, was kam zuerst, ja. Ich finde das Buch jedenfalls fantastisch. Wirklich großartig.
Ja. Na gut, bei mir schlägt das Herz ein bisschen beim Film dann eher so, aber halt, weil ich das seit Kindesbeinen dann auch kenne, so entsprechend mich da sehr geprägt. Dann noch ein Film, so, das ist jetzt mehr Richtung 90er dann auch, aber der irgendwie so ähnliche Vibes dann noch hat, ist Die Maske des Zorro mit Antonio Banderas. Wo es ja auch ein bisschen darum geht, so eben sein Schicksal in die Hand nehmen. So in dem Fall ist es ein bisschen Rachegeschichte, aber mit einer fantastischen Catherine Zeta-Jones, die ich sehr mag in dem Film. Die haben eine tolle Chemie zusammen. Mochte ich dann sehr. Und genau, und als letzten Film würde ich noch einfach jetzt wegen des Mittelalter-Settings und auch mit dem Lanzenkampf und sowas ist ein absoluter Disney-Klassiker, Die Hexe und der Zauberer.
Ja.
Das ist einfach schön. Der wird aber viel zu selten erwähnt. Und da haben wir ja auch ein bisschen so anachronistische Elemente seitens Merlin ab und zu. Von daher hat man da so einen kleinen Verbindungspunkt. Ne? Der ist auch ein sehr süßer Film.
Gute Empfehlung. Den Hofnarr habe ich tatsächlich leider auch immer noch nicht gesehen. Das ist auch so ein Film, der schon viel zu lange.
Aber du kennst den Spruch mit die Pille ist in dem Becher mit dem Fächer, oder?
Nee, tatsächlich auch nicht.
Oh mein Gott, das ist der Klassiker überhaupt. Muss man bei YouTube eingeben, der Hofnarr und hier Pille mit dem Becher. Weil es geht nämlich darum, so, da soll nämlich sein Gegner irgendwie dann besiegt werden und dann gibt es dann so eine Hofdame, die auch so ein bisschen so Hexen-Vibes hat und die sagt dann so, ja, hier, ich habe einen Becher vergiftet, aber du musst dir merken, welcher ist. Und dann versucht sie ihm so einen Merkspruch einzutrichtern und er kann sich das partout nicht merken. Und das ist so groß. Also es geht dann darum, so von wegen so, die Pille ist in dem Becher mit dem Fächer, der Pokal mit dem Potter hat den Wein unten rein. Und irgendwann geht aber der eine Becher kaputt und dann gibt es den Kelch mit dem Elch. Und das ist so, so fantastisch. Also kann ich, also guck dir die Szene bei YouTube mal an und wenn dich das schon überzeugt hat, also auch in der deutschen Synchro, dann ist der Film auch was für dich. Es wird auch gesungen, ganz viel, aber auf Englisch.
Ja, ich glaube, der Film ist, also nach allem, was ich höre, ist der Film definitiv was für mich. Insofern. Ja.
Also wenn du Errol Flynn Robin Hood mochtest, dann magst du den auch. Das ist grundsätzlich eine Parodie dessen. Noch vor Mel Brooks Robin Hood, wo ja im Unnorm der Schattenkampf aus Errol Flynn ja auch zitiert wird, witzigerweise. Ja. Wenn man das weiß, dann sieht man die Parallelen. Und generell die ganzen Robin Hood-Filme, auch der Disney Robin Hood ist auch großartig. Gibt's ja auch. Meine ich mich in Sinn? Nee, ich glaube, einen Lanzenkampf gibt es da, glaube ich, nicht. Da gibt es nur Bogenschießen. Aber egal. Ja. Es ist trotzdem Mitleid, es ist schön. Das macht Spaß.
Ja.
Und naja.
Oh ja.
Genau. Ja. Aber ich würde mal sagen, dann kommen wir auch tatsächlich mal zum Abschluss. Du darfst noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich im wunderschönen Internet finden, wenn man nach dir suchen möchte?
Ich würde mich freuen, viele Leserinnen, Leser auf dem Kinderfilmblog zu haben. Abonniert meinen Newsletter, den es da gibt. Ich verspreche auch, dass ich irgendwann im Laufe dieses Jahres wieder schaffen werde, damit wieder anzufangen. Ja. Das letzte Jahr war hart. Und genau, freue mich über Nachrichten. Ihr findet mich außerdem auf Blue Sky unter Doppel-R-H-O oder man sucht einfach nach meinem vollen Namen, Rochus Wolf. Oder dort auch mit dem kinderfilmblog.de. Genau, und freue mich über viele Leserinnen und Leute, die mir sagen, wie toll oder furchtbar, kann ich mir fast nicht vorstellen, sie A Night's Tale fanden.
Mhm. Sehr gut. Also ich werde alles verlinken entsprechend, dann könnt ihr das entsprechend auch finden. Genau. Klassiker-Fable und Kostüm-Fable findet ihr wie gewohnt unter klassiker-fable.de, das Ganze im Hause der Second Unit Studios. Und ihr findet mich auch bei sämtlichen Podcatchern eurer Wahl. Und wenn ihr mir privat folgen möchtet, könnt ihr es auch machen bei Blue Sky unter dem Handle Kostümfrau oder bei Mastodon, da bin ich unter Podcast Fable, alles ein Wort, dann vertreten. Und mit Kostümfrau bin ich auch bei Letterboxd. Da logge ich momentan nicht so ganz so viel ein, also aus Zeitgründen auch. Aber ab und zu kann man ja doch ein bisschen verfolgen, so was ich alles so schaue. Vielleicht ist auch was für euch dabei. Und ich danke dir sehr, dass du hier wieder mal zu Gast warst und wir über den Film reden konnten.
Es war eine große Freude.
Ah, gerne wieder, gerne wieder. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Und das nächste Mal wird spannend, weil das wird ja dann zum einen die 50. Episode von Klassiker Fable. Und gleichzeitig wird es auch erstmal die letzte Episode sein vor der großen Pause. Dazu nächstes Mal mehr. Und da reden wir dann über Disneys Der Glöckner von Notre Dame. Ich freue mich wie Hulle darauf. Das wird großartig. Und ich hoffe, ihr werdet da auch reinhören. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
Tschüss.